Ja, schönen guten Abend, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ich muss ganz offen sagen, diesmal nicht erhoffte Zahl von Leuten gekommen, muss ich ganz offen sagen, aber ich freue mich umso mehr, Ihnen von der neuesten Lage aus Fukushima zu berichten. Und es ist einfach unvorstellbar, dass die japanische Regierung immer noch versucht, alles zu ignorieren, was mittlerweile schon so deutlich geworden ist, der Zusammenhang überhaupt zwischen den erkrankten, schilddrüsenerkrankten Kindern und der Fukushima-Katastrophe. Das kann niemand mehr, diesen Zusammenhang kann man heute überhaupt nicht mehr ignorieren. Das tut die japanische Regierung auch noch. Und es hat sich schon auch bewiesen, dass das japanische Gericht überhaupt nicht mehr funktioniert. Das Gericht ist ja lediglich sozusagen ein verlängerter Arm der Regierung. Mehr ist es nicht. Aber alles werde ich jetzt eins nach dem anderen versuchen zu erklären. Ich habe so viel zu erzählen und ich weiß es nicht, ob ich in dem Zeitrahmen von 1,5 Stunden schaffen kann, aber ich versuche es Ihnen trotzdem alles so weit wie möglich ausführlich darzustellen. Erstens, da mache ich also jedes Mal klar, in allen meinen Vorträgen ganz kurze Stellungnahme zu den Kernwaffen und Kernkraftwerken, weil Kernkraftwerke und Atomwaffen, das sind also sozusagen Zwillinge. Wenn Sie Atomkraftwerke betreiben, dann bekommen Sie natürlich auch entsprechend Plutonium. Und diese Plutonium kann man auch verwenden für Atomwaffen. Beziehungsweise auch Industrieunternehmen, die mit Atomwaffen zu tun haben, sind meistens auch in der Lage, Atomkraftwerke zu produzieren. Zum Beispiel auch bei uns auch Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, das sind ja die Unternehmen, die letztendlich auch mit Atomkraftwerken arbeiten. Diese Industrien sind auch in der Lage, technisch Atomwaffen zu produzieren. Sogar tun sie jetzt auch schon im Geheimen. Ich weiß es nicht, aber ist durchaus möglich. Diese Nukleartechnik ist ja nicht beherrschbar, wie es allen eigentlich bekannt ist. Und wenn etwas passiert damit, mit der Nukleartechnik, dann ist die sogenannte radioaktive Verseuchung, die praktisch die ganze Menschheit und die Umwelt dermaßen gefährdet, dass diese Verseuchungen nicht nur die gegenwärtige Generation zerstört, sondern durch diese Auswirkung auf die erbliche Organe, erbliche Funktion der Menschen praktisch darüber hinaus über mehrere Generationen Auswirkung haben, sodass letztendlich, wenn die Menschen beispielsweise die relativ schwache Verstrahlung bekommen haben und sie überstanden haben, sie haben selber keine Symptome, ihre Kinder vielleicht auch nicht, aber durchaus möglich, dass die Generation von Enkelkindern plötzlich heimtückische Erkrankung entsteht, das ist alles denkbar. letztendlich, wenn etwas passiert, nochmal mit der Kerntechnik, derjenige, der diese Technik betrieben hat, der kann doch gar nicht Verantwortung tragen für die Schäden, die vielleicht nach ein paar hundert Jahren entstehen. Deswegen meine ich diese Atomtechnik, die verwendet wird für die Waffen oder Stromerzeugung, diese Technik ist einfach verantwortungslos für die ganze Menschheit. Ein japanischer Wissenschaftler, der auch sehr aktiv arbeitet gegen Atomtechnik, ein gewisser Herr Takashi Hirose, der hat veröffentlicht nach seiner Recherchierung, wissenschaftlichen Recherchierung, dass etwas passiert mit der sehr großen, ich würde sagen, das ist die weltgrößte Uranaufarbeitungsanlage, die sich befindet in Normandie, in La Hague. Wenn etwas mit der französischen Anlage passiert, dann ist durchaus denkbar, dass das ganze Europa nicht mehr bewohnbar wird. Darüber hinaus auch die ganze Nordhemisphäre wahrscheinlich höchst gefährdet. Ja, das ist diese französische Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague. Das sind die Anlagen, die sind gigantisch groß. Ich bin auch in die Nähe gekommen und geschaut. Das ist wirklich ungeheuerlich. Sie wissen aber auch, dass die Engländer planen, neues Atomkraftwerk in Sellafield in Nordengland. Es sind ja bereits in ganz Europa sehr, sehr viele Atomkraftwerke, das wissen Sie ja selbst. Ich war im letzten Herbst in einigen osteuropäischen Ländern unterwegs, in Polen, in der Tschechischen Republik, auch Türkei und so weiter, auch in lituanischen Ländern. Diese Litauen und so weiter, da oben, in diesen drei kleinen hanseatischen Ländern, glaube ich, da wird ja auch sehr geplant, intensiv geplant, Atomkraftwerke zu bauen. Obwohl sehr viele Bürger dagegen protestieren. Was ich also nur sagen möchte, im Grunde in Europa droht die Gefahr auch ständig, jeden Tag. Als ich in Frankreich war im vorletzten Jahr, da haben auch viele Franzosen gesagt, die gegen Atomkraftwerke protestieren, dass fast jeden Tag irgendwie welche kleine Panne entsteht bei den französischen Atomkraftwerken, welche aber meistens immer versucht werden zu vertuschen von der Regierungsseite. Das ist der Mann, ich würde sagen wirklich, er ist ein Lügner. Ich kann nicht anders ausdrücken. Denn der sagte vom Anfang an nach der Katastrophe, er garantiere, dass die Lage unter der Kontrolle ist. Obwohl er überhaupt kein Wissenschaftler ist. Er hat also sehr wenig Ahnung, soweit ich festgestellt habe. Und dieser Mann, der eigentlich große Verantwortung tragen müsste, denn er stammt ja gerade aus der Partei, die seit 1950er Jahren emsig in Japan Atomkraftwerke versucht hat zu verbreiten. Zu der Partei gehört er. Und dieser Mann, der garantieren will, dass in Fukushima alles unter der Kontrolle ist, der Mann war schwer bewaffnet bei der Besichtigung in Fukushima. Und zwar nur für seine Alibi, dass er mal auch in Fukushima gewesen ist, um das zu behaupten, dass er sagen möchte in der Öffentlichkeit, er sei kein Feigling. Und deswegen wollte er in Fukushima mal sein, aber er hat so große Angst gehabt anscheinend. Er wollte blitzschnell wieder verschwinden und während einer solchen kurzen Zeit wollte er sich so schwer bewaffnen mit einer schweren Schutzbekleidung. Wohl hat er auch Angst gehabt, selbst verstrahlt zu werden. Und dieser Mann sagt, in Fukushima besteht keine Gefahr. Es klingt so zynisch. Die Bürger in Fukushima werden dessen beraubt, ihr gesundheitliches, finanzielles Recht gegen die Regierung und TEPCO zu beanspruchen. Es gibt keine Neutralität des Gerichtes in Japan. Die Bürger sind gezwungen, alles zu akzeptieren, was von der Regierung, dem Ministerium und Atommafias gesagt wird. Zum Beispiel der Richter im Gericht der Präfektur Fukui, das war auch ganz ein interessanter Fall, nämlich da wurde auch von der Kansai Elektrizitätsunternehmen, Kansai Denryoku heißt es, also wie TEPCO, so in ähnlicher Größenordnung. Diese Stromgesellschaft, die sitzt in Osaka, diese Stromgesellschaft wollte sein Atomkraftwerk, das sich befindet in der Präfektur Fukui, wieder in Betrieb setzen. Und deswegen hat diese Stromgesellschaft Antrag gestellt. Und dieser Antrag wurde abgelehnt von dem Richter in dieser Präfektur. Der war ein sehr mutiger Mann und er hat festgestellt, nach der Recherchierung, dass dieses Atomkraftwerk in dieser Präfektur niemals 100% Sicherheit garantieren kann. Logisch. Und deswegen wollte er vorübergehend zumindest einstellen. Damit wurde Antrag erstmal abgelehnt. Kurze Zeit danach wurde er abserviert, versetzt für ganz andere Funktion nach einem anderen Ort und er bekam eine unbedeutende Position. Alles wird gemacht von der Regierungsseite. Das ist Japan von heute. Leider. Ich habe im letzten Jahr einer Organisation 1 Million Yen aus meinen Spenden des vorigen Jahres gegeben, das ist die Vorstandsfrau dieser Organisation, nämlich es gibt eine Stadt, die Stadt heißt Tachikawa. Die Stadt ist am Rand von Großraum Tokio und in dieser Stadt Tachikawa gibt es wohl in Japan fast das größte Mietwohnungssiedlung. Das ist also riesengroßes Gebiet. Da sind also ungefähr 4000 Familien wohnen in dieser großen Wohnsiedlung. Und diese riesengroße Siedlung gehört der Stadt Tokio. Dass alle riesengroßen Wohnungen, die dort gebaut sind, gehören als Mietwohnungen zu Tokio. Und alle müssen natürlich, deswegen 4000 Familien müssen natürlich auch Miete zahlen an Tokio. Und diese Frau ist seit schon mehr als 10 Jahren dort Vorstand. Normalerweise bei solchen großen Wohnungssiedlungen, da werden meistens Männer gewählt, komischerweise, warum weiß ich nicht, aber das ist die Frau. Die ist solche Persönlichkeit unwahrscheinlich. Sie wurde gewählt vor mehr als 10 Jahren und sie tritt natürlich als Vorstand von diesen gesamten 4000 Familien in dieser riesengroßen Wohnung. Und sie ist eine sehr ideereiche Frau und die wollte politisch dieses Power von 4000 Familien nutzen, zu guten Zwecken. Beispielsweise, wenn in Japan irgendwelche Unfälle passiert, Naturkatastrophe und so weiter, dann ist sie meistens sofort dabei. Und was tut sie? Sie sammelt immer von 4000 Familien Spenden und schickt sie entweder Spenden oder sie schickt Kleiderstücke und so weiter und so fort. Also sowas macht sie ständig. Und ist sie inzwischen sehr bekannte Person geworden. Und ich wollte sie unbedingt aufsuchen. Und das habe ich gemacht. Und was sie tut, ist, das war also im letzten Jahr. Also bevor ich mich entschloss, einen Teil von meinen in Europa gesammelten Spenden zu geben, da war ich bei ihr und ich habe festgestellt, dass sie geschafft hat, als ich sie gerade besuchte, da hatte sie geschafft, nämlich was hatte sie geschafft? Gerade kurz vor der Katastrophe in Fukushima war in dieser riesengroßen Siedlung ein neuer Block von Tokio, von der Stadt Tokio fertiggestellt, ein neuer Wohnblock. Hat auch ungefähr die Kapazität für 50 Familien. Was hat sie gemacht? Sie hat mehrmals Diskussion geführt mit der Hauptverwaltung der Stadt Tokio und sie hat argumentiert, die Stadt Tokio müsste ja auch gutes Zeichen geben. Und dieses gutes Zeichen soll die Stadt Tokio in der Weise zeigen, diesen frisch gebauten Wohnblock zur Verfügung stellen für die Flüchtlinge aus Fukushima. Kostenlos, ohne Miete natürlich. Da hat die Stadt Tokio zuerst abgelehnt, aber sie ist ja eine Frau, die sehr große Power hat, denn sie hatte immerhin, sie vertritt ja immerhin 4000 japanische Familien. Da ist sie natürlich auch sehr politisch stark und hat sie letztendlich geschafft. Und hat sie 49 Familien aus Fukushima und eine Familie zusätzlich noch aus der benachbarten Präfektur, diese insgesamt 50 Familien hat sie geholt, für diesen neuen Wohnblock. Und seither wohnen die. Und die zahlen natürlich keine Miete. So was macht sie. Und dann hat sie auch noch erzählt, dass sie ab von dem nächsten Jahr, das heißt also im Grunde ab von diesem Jahr, wollte sie intensiv um Fukushima-Kinder kümmern. Und da hat sie in dieser Wohnsiedlung auch so einen zusätzlichen Verein gegründet, nämlich für die Kinder in Fukushima. Und weil sie alles praktisch sehr konkret macht, habe ich ihr damals im letzten Jahr von meinen gesammelten Spenden ungefähr Hälfte, das heißt also 1 Million Yen gegeben als Spenden. Und das ist das Foto. Was sage ich? Deswegen, und zwar folgendes. Ich bin ein kleiner Mann, aber ich tue sehr intensiv für die Fukushima-Kinder, weil ich wirklich ein großes Verbrechen betrachte. Die japanische Regierung lässt einfach diese unschuldigen Kinder im Stich in Fukushima, obwohl eigentlich diese Kinder vorsichtshalber alle evakuiert werden sollten außerhalb der Präfektur Fukushima. Normalerweise sollte man tun. Denn die japanische Regierung kann niemals garantieren, ob die Kinder ungefährdet dort wohnen dürfen oder können. So, deswegen versuche ich ja dagegen zu kämpfen und diese Kinder zu schützen. Und ich wollte eben auch deswegen in Japan Vorträge halten. Und diese Frau hat beispielsweise in dieser Stadt Tachikawa mich einladen zu einem Vortragabend. In dieser Stadt Tachikawa gibt es gerade in dieser riesengroßen Wohnsiedlung gibt es städtisches Kulturhaus. Das ist ein großes Haus oder Halle. Alles hat sie organisiert und vorbereitet für meinen Vortrag. Und dann bin ich hingegangen. So. Die Stadtverwaltung wollte den von dem Veranstalter ordnungsgemäß reservierten und gemieteten Vortragsraum der städtischen Bürgerhalle kurz vor dem Beginn meines Vortrages mit dem Argument nicht mehr bereitstellen. Da ich angeblich von einem Bürger per E-Mail als eine atomkritische, daher unerwünschte Person kritisiert worden sei. So hat der Mann gesagt, der sich vorstellte, er sei Stellvertretender des Bürgermeisters Tachikawa. Daraufhin stellte ich dem Stellvertreter dieses Bürgermeisters eine kurze Frage. Wird eure Stadt demokratisch geführt? Dann sagte er, entweder hören Sie mit Ihrer Stromkraftwerk-kritischen Äußerungen auf, dann können Sie den Raum benutzen, oder wenn nicht, dann steht Ihnen eben kein Raum zur Verfügung. So sagte er. Ich musste wirklich fast lachen. Und ich sagte ihm, ich werde sowohl die atomkritische Rede halten, als auch den Raum benutzen, der allen Bürgern im demokratischen Sinne zur Verfügung stehen muss. Und schließlich konnte ich ohne Probleme vor vielen Bürgern in dem Vortragsraum meinen Anti-Atom-Vortrag halten. Er hat zähneknirschend den Raum verlassen. Aber Sie sehen, dass alle solche öffentlichen Gebäude heutzutage in Japan blockiert werden für atomkritische Bürgerbewegungen. Dahinter ist echt der Druck der Regierung. Dann ist es sehr wichtige Meldung, aktuelle Meldung. Mittlerweile sieht es so aus, das ist also die letzte Meldung vom 30. Juni
dieses Jahres heißt, bereits 137 Kinder in Fukushima sozusagen Schilddrüsenkrebs erkrankt. Diese Zahl ist kontinuierlich gestiegen. Und diese neueste Zahl, das heißt also im Grunde heute sicherlich noch mehr, möglicherweise. Aber zum Stand 30. Juni, also diese 137 bereits erkrankten Kinder, ist das Verhältnis ein Kind pro sozusagen 2.193 Kinder. Eigentlich gewissenhafte Strahlungsmediziner heute, ob Europa oder Japan, alle sollten doch wissen, dass diese Schilddrüsenkrebserkrankung bei kleinen Kindern sehr, 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 sehr selten vorkommt. Ich habe recherchiert, ob Veröffentlichung vorhanden ist, wie viele Kinder vor dieser Katastrophe in Fukushima überhaupt an dieser Schilddrüsenkrebserkrankung hatten. Da gab es leider, soweit ich recherchiert habe, keine jährliche Mitteilung von der offiziellen Stelle, aber zumindest eine habe ich gefunden. Das ist nämlich offizielle Veröffentlichung des staatlichen japanischen Krebskrankenhaus. Dieses staatliche japanische Krebskrankenhaus hat im Jahre 2008 recherchiert, wie viele Kinder in Fukushima an Schilddrüsenkrebs überhaupt erkrankt sind. Null. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wohl vor dieser Fukushima-Katastrophe kaum Kinder in Fukushima solche Krankheit hatten. Wenn jetzt zum Zeitpunkt 30. Juni bereits 137 Kinder erkrankt sind in Fukushima, da kann jeder Mensch verstehen, da muss doch ein Zusammenhang sein mit der Katastrophe in Fukushima. Das ist ganz normal. Und was sagt die Regierung? Und was sagen die einigen korrupten Mediziner in Japan, die für die Regierung und TEPCO arbeiten? Sie sagen, es besteht kein Zusammenhang. Kein beweisbarer Zusammenhang. Diese Antwort ist irgendwie vertraut in meinen Ohren, denn ähnliche Art der Antwort war auch bei Tschernobyl. Das ist völlig klar. Denn ich hatte im Jahr 2012, ich wurde eingeladen von der evangelischen Kirchenorganisation in Nordrhein-Westfalen. Da musste ich in verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen insgesamt ungefähr 10 Vorträge halten, damals, im Jahr 2012. Und da war ich nicht nur alleine, der vor dem Redepult stand, sondern es waren einige Frauen, die extra aus Ukraine kamen, die sind alle Opfer. Die waren alle Opfer. Und dabei, ich kann nicht vergessen, eine Frau, die weinend vor dem Publikum erzählt hat. Sie hat als junge Frau damals in Tschernobyl in der Nähe diese Strahlung bekommen. Aber sie konnte keine Symptome an sich feststellen.
an ihrem Körper. Nun wurde sie schwanger nach dieser Katastrophe in Tschernobyl und das Kind ist todkrank. Und die inneren Organe dieses neugeborenen Babys waren dermaßen an verschiedenen Stellen auf verschiedene Weise zerstört. Und dann ist sie immer wieder und immer wieder bei Ärzten gewesen. Und dann hat sie einen sehr guten Arzt gefunden und dieser Arzt hat festgestellt, das muss doch wohl aus Tschernobyl kommen, aus der Katastrophe. Und hat der Arzt versucht, alles zu dokumentieren und zu beweisen, dass ein Zusammenhang besteht. Und dieser Arzt, auch sie selbst, haben mehrmals Antrag gestellt, dass ihr Baby kostenlos all die Unterstützungen bekommen soll. Was hat die Regierung gesagt oder diese offizielle Stelle? Kein klarer Zusammenhang festzustellen. Genauso wie die Japaner, genauso wie die japanische Regierung tut. Das ist doch wohl bei diesen Verbrecherbanden, bei diesen Atommafias wohl immer wieder dieselbe schmutzige Strategie. Ich lade deswegen auch seit dem letzten Jahr, auch in diesem Jahr, mit diesen Spenden, die ich sammle aus Europa, die Kinder aus Fukushima zum Kurort in Izu. Das ist der Bericht, den ich in diesem Jahr gemacht habe. Also ich habe diesmal meine Spenden vom letzten Herbst, davon ungefähr Hälfte, zu einem Verein gegeben. Dieser Verein ist in Yokohama, das ist also praktisch von Tokio ca. 50 Kilometer entfernt. Und dieser Verein wurde gegründet von einem Mann, der selbst mit seiner Familie und Kindern aus Fukushima geflohen ist. Und der Mann hat diesen Verein gegründet in Yokohama und versucht seither, die Familien, jungen Familien, die noch in Fukushima leben, nach Yokohama zu holen. Er versucht, Jobs zu vermitteln für diese Familien, weil die Familien meistens in Fukushima zwar fliehen wollen, aber doch nicht fliehen, weil sie große finanzielle Schwierigkeiten sehen, weil sie einfach keinen Job finden können. Deswegen versucht er, diesen Familien in Fukushima natürlich auch Job zu vermitteln. Das ist der Mann, Und das ist auch ein anderer Herr, der auch zu diesem Verein gehört. Der ist auch geflohen mit seiner Familie. Und das ist die Abgeordnete von dem städtischen Parlament Yokohama. Sie ist sehr stark gegen Atomkraftwerke und sie hilft immer wieder. Sie hilft mir immer wieder. Und sie stellt also ihren Büroraum zur Verfügung, wenn ich irgendwie einen Büroraum benötige und ihren Büroraum benutze ich immer in dem Fall, wenn ich meine Spenden übergeben möchte. Und deswegen hier. Und so auf diese Weise habe ich gegeben und nun die andere Hälfte habe ich gegeben zu einer Organisation, die diese Fukushima-Kinder immer
einlädt nach ISU. Und zu dieser Organisation habe ich, wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, auch die ungefähr die Hälfte von meinen Spesen, die ich in Europa gesammelt habe, übergeben. Und das ist die Frau, die diese Organisation gegründet und leitet. Das ist das Kurhaus, in dem die aus Fukushima eingeladenen Familien mit den Kindern wohnen. Und diesmal 9 Tage gewohnt, insgesamt 20 Kinder. 35 Menschen, aber 20 Kinder. Und das ist also kurz die Lage, Fukushima oben. Und das ist Shizuoka, das ist also diese Halbinsel. Da, also diese Halbinsel gehört zur Präfektur Shizuoka. Und wo der rote Punkt ist, da sitzt der Kurhaus. Das sind also ein paar Bilder aus diesem Jahr, wie wir diese Kinder betreut haben. Diese Kinder spielen am Meeresstrand der Pazifik. Wiederum andere Kinder spielen im Fluss. Nämlich, es ist Folgendes. Warum das große Verbrechen der Regierung Japans ist, denn diese Kinder in Fukushima, diese Kinder können noch nicht mal entspannt in der Natur spielen. Oft ist es so, dass die Eltern Angst haben, logischerweise, wenn ich in Fukushima wohne und mein kleines Kind habe, werde ich natürlich auch versuchen, mein Kind immer zu schützen und zu Hause lassen. So haben diese Kinder in Fukushima kaum Möglichkeit, draußen im Grünen zu spielen. Ist es kein Verbrechen? Ich finde, jeder Staat, der muss Verantwortung tragen, dafür, dass die Kinder im gesunden Verhältnis leben sollen. Und wenn ein Staat das nicht tut, sollte untergehen. Das ist meine feste Überzeugung. Also wenn die japanische Regierung sowas tut weiterhin, dann sollte die japanische Regierung so schnell wie möglich verschwinden. Das sind also wieder die Kinder im Wald, die hören von einem Volontärdichter. Es ist ein ganz netter Dichter, den ich auch kenne. Der wohnt in Yokohama und jedes Mal kommt auch als Volontär und erzählt aus verschiedenen Kinderbüchern. Und die Kinder kommen und hören. Also es ist so, während dieser 9 Tage bekommen die Kinder, diesmal 20 Kinder, verschiedene Programme. Wenn ein Kind im Wald spielen wollen, das können sie, dann begleitet von einigen Volontär-Erwachsenen. Wenn die Kinder zum Meeresstrand gehen wollen, auch okay, begleitet von einigen anderen Volontär-Leuten. Wenn die Kinder im Wald von einigen schönen Märchen hören wollen. Das geht auch so auf diese Weise, bestimmt so ungefähr 20 Volontärmenschen ständig da gewesen und haben den Kindern geholfen. Das ist auch Kinder, die im Wald spielten. Das ist mal so Handarbeitsstunden, auch von einer Frau organisiert, die extra aus Tokio kam. Das ist beim Essen. Und das ist also am letzten Tag, das ist auch sehr gute Methode, die Kinder sollen auch ein bisschen putzen und sauber machen. Am letzten Tag, das Kurhaus. Das haben die kleinen Kinder auch gerne gemacht. Das ist immer wie jedes Jahr am letzten Tag Abschiedsfoto. Interessant ist es, dass diese Kinder nicht lachen. Und jedes Mal wir Erwachsene weinen innerlich. Viele Kinder davon sagen ihren Unmut. Sie sagen, wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht nach Fukushima zurück. So sagen diese Kinder. Was die japanische Regierung tut, ist nicht Verbrechen. So ist es. Ich habe eine Bitte. Ich habe sehr lange in Hamburg gewohnt. Sie wissen, das ist Helmut Schmidt-Mütze. Die trage ich heute noch. Und diese Mütze ist hervorragend geeignet für Spenden. Und ich kann Sie natürlich nicht zwingen, aber wenn Sie ein bisschen Ihr Herzchen zeigen wollen, ich bin äußerst dankbar. Und ich gebe jemand vorne, und wenn Sie bitte dann die Mütze immer weiterleiten. Danke. Ja, und dann folgendes Problem mit den Flüchtlingen. Also seit dieser Katastrophe in Fukushima ungefähr, ich vermute etwas weniger, aber ungefähr 100.000 Menschen sind außerhalb von Fukushima geflohen. Also meine Schätzung, mag sein weniger oder mehr. Nämlich die genaue Zahl ist sehr, sehr schwer festzustellen. Einfach aus diesem Grunde. Einmal die offizielle Stelle in Fukushima, diese Fukushima Landesregierung, will natürlich die Zahl so niedrig wie möglich halten. Wenn wir hingehen und fragen nach der exakten genauen Zahl, dann sagen sie, es ist sehr schwer festzustellen. Das ist immer wieder die Antwort. Wenn ich in Tokio zu der japanischen städtischen Verwaltung gehe und frage nach der Zahl, dann sagen sie, tut mir leid, wir können nicht die privaten Daten veröffentlichen. Also, wir vermuten nur, dass die offiziell genannte Zahl viel zu niedrig gehalten wird, aus dem ganz einfachen Grund, weil erstens diese Flüchtlinge, also diese Menschen, die flüchten aus Fukushima, teilweise sie melden sich gar nicht um. Warum wissen Sie das? Sie wollen sich nicht öffentlich darstellen, sie sind gekommen aus Fukushima, weil sie nicht gestempelt werden wollen. Es hat schon immer wieder passiert und wird wohl auch in Zukunft passieren, genau gleiche Reaktionen, wie wir damals gehabt haben in Hiroshima und Nagasaki. Nämlich viele Menschen, die dort Verstrahlung bekommen haben, sie haben bewusst nicht dieses sogenannte kleines Heftchen, mit dem man eigentlich kostenlos alle Untersuchungen bekommen kann und ärztliche Behandlungen. Dieses schwarze Heftchen haben sie bewusst darauf verzichtet. Haben sie auf dieses Heftchen, das ihnen garantiert, kostenlos diese medizinische Behandlung zu bekommen. Kostenlos. Darauf haben sie einfach deswegen verzichtet, weil wenn ein Mensch
der dieses Heftchen hat, heißt ja, ihr, du bist sozusagen verstrahlte Person aus Hiroshima. Und viele haben dann mit Konsequenz leben müssen, weil ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Bube war, da hat mein Vater mit meiner Mutter gesprochen. Ich kann nicht vergessen. Heute noch, weiß ich, kann ich mich erinnern. Was hat mein Vater gesagt? Also diese Kinder in Fukushima oder in Nagasaki, die sollen nicht in Berührung kommen mit unseren Kindern. Viel zu gefährlich. Nicht nur mein Vater oder meine Mutter, sondern damals haben viele Menschen in Japan so reagiert. Heute sicherlich vielleicht weniger. Aber dennoch ist da. Es ist aktuell, heute noch. Und es sind, zum Beispiel in Hokkaido ist es ja auch einige Beispiele, dass die Flüchtlinge aus Fukushima nach Hokkaido gegangen sind und wollten die Nachbarleute nichts zu tun haben, weil sie Angst haben, wir können angesteckt bekommen von den Leuten. Das ist ja Blödsinn, aber so ist es. Und aus diesem einfachen Grund ist zu vermuten, dass ein bestimmter Teil von den Flüchtlingen heute noch, nicht nur in Tokio, anderswo auch, sich nicht offiziell wohnmäßig ummelden. Aus Fukushima, jeweils zu dem Ort, wohin sie geflohen sind. Die meisten Bürger in Fukushima unterdrücken ihre Angst und Frustration und wollen sich selbst mit der Illusion trösten. Die Staats- und Landesregierung würden sie doch nicht im Stich lassen. Also es müsste schon stimmen, was die Regierung sagt, alles wäre in Ordnung und keine gesundheitlichen Schäden. Denn die meisten sehen ja keine Möglichkeit, zum Beispiel ihr neues Leben außerhalb von der Präfektur Fukushima anzufangen. Vor allem fehlt ihnen dazu das finanzielle Mittel und die berufliche Perspektive. So leben die meisten Bürger in Fukushima. Sie wollen nicht sich mit der Wahrheit konfrontieren, beschäftigen. Sie wollen sich nicht auseinandersetzen mit den Problemen. Das ist viel zu schwer für die Leute, für die meisten. Und deswegen, sie versuchen, sich selbst zu betrügen. Ein ganz einfaches Beispiel. Im Jahre 2013, da war ich auch mit meinem Messgerät in verschiedenen Orten in Fukushima unterwegs. Da war ich in Koriyama, das ist in einer Stadt in Fukushima, ist ungefähr 50 Kilometer entfernt von dem Atomkraftwerk, und dort in der im städtischen Park war ich. Und da habe ich gemessen, sehr hohe Werte, gefährliche Werte. Ein paar Meter vorne hockte ein ganz kleines Mädchen und spielte mit dem Erdstück, also mit Sand. Daneben stand eine junge Mutter, und dann ging ich auf sie zu und sagte: Meine liebe Frau, Sie dürfen so nicht Ihre Tochter hocken lassen und spielen lassen. Viel zu gefährlich. Schauen Sie doch auf diese Werte. Da hat sie nicht auf das Messgerät geschaut, sondern sie hat auf mich geschaut und gesagt: Wer sind Sie denn? Unsere Regierung sagt gar nicht gefährlich. So war ihre Antwort. Ich war einfach sprachlos. Und daher oft viele Bürger in Fukushima werden neidisch auf diejenigen Bürger, die trotz der finanziellen Schwierigkeiten doch noch außerhalb von Fukushima geflohen sind. Gewöhnlich in solchem Fall distanzieren sie sich von solchen Flüchtlingen. Aber heimlich sagen sie: Die sind Feigling oder Verräter. Sie sind gar nicht Feigling und Verräter. Sie sind ja gerade die Mutigen. Trotz finanzieller Schwierigkeit wollen sie mit den kleinen Kindern weg. Wieso sind diese Leute Feiglinge? Sondern diejenigen Feiglinge, die in Fukushima mit ihren kleinen Kindern bleiben. Mag sein, das Problem ist groß. Aber was ist wichtiger? Die kleinen Kinder, die erheblich gefährdet sind durch diese Verstrahlung. Also es sind gerade diejenigen, die sind mutig, die trotz großer Probleme wegkommen aus Fukushima. Aber auch solche, die in Fukushima bleiben, aus welchem Grund auch immer, aber nicht schweigen, sondern sich gegen die Landesregierung und die japanische Staatsregierung stellen und äußern, wir wollen kompensiert bekommen, finanziell, sowohl Häuser und so weiter und so fort. Und gerade diese mutigen Protestierenden werden wiederum kritisiert von den anderen Bürgern in Fukushima. Wenn Sie so viel Kritik üben wollen, dann sollen Sie doch weg aus Fukushima. So reagieren die. Sie sind alle Vertreter, so sagen die. Aber ich muss gerade diese Leute, die so behaupten, fragen, sie sind doch Feiglinge. Was bei den meisten Flüchtlingen aus der Präfektur Fukushima gleich gilt, heißt, dass sie höhere Bildung haben bzw. zumindest intellektuell wach sind und gewohnt sind, selbstständig und kritisch zu denken. Der kleine Teil von den Flüchtlingen aus Fukushima gehören zur wohlhabenden Sozialschicht. Sie haben daher weniger finanzielle Probleme. Aber das ist ein kleiner Teil. Der meiste Teil von ihnen stammt aber aus der Mittelschicht und sie sind oft noch junge bzw. relativ junge Ehepaare mit den kleinen Kindern, die oft im Fluchtort mit den großen Finanzproblemen konfrontiert sind. Aus diesen Gründen bleiben von solchen Ehepaaren nur die Ehemänner gezwungenerweise in Fukushima, um ihren Job dort zu behalten und ihren geflüchteten Frauen und Kindern Geld zu schicken. Aber wie lange? Ich war in Tokio in der Hauptverwaltung und ich habe hartnäckig Gespräche geführt mit den zuständigen Männern oder Frauen, die dort arbeiten im Schalter. Und letztendlich habe ich den Eindruck gewonnen, ungefähr Hälfte von den Frauen, die aus Fukushima geflohen sind, wohlbemerkt verheirateten. Und während dieser Zeit bis jetzt fast Hälfte geschieden. Das heißt also, die Ehemänner haben im ersten Jahr oder höchstens im zweiten Jahr noch Geld geschickt, aber dann nicht mehr. Dann ein großer Krach, Ehebruch, Ende. Fast Hälfte. Katastrophe. Wer leidet am meisten? Natürlich die Kinder. So, dann zeig's Ihnen. Ein kurzer Videofilm, der gedreht wurde heute, gerade in diesem Jahr, in Fukushima. Da sehen Sie riesengroße Fläche mit vielen radioaktiven Müllsäcken. Das sind alle schwarze radioaktive Müllsäcke. Wohin damit? Weiß keiner. Das ist riesengroßes Gelände. Rechts, das ist Pazifik. So, dann zeige ich Ihnen auch ein paar andere Bilder. Wissen Sie, was das ist? Das sind zwar keine schwarzen Müllsäcke, das sind blaue Müllsäcke, aber genauso radioaktive Müllsäcke. Die Farbe bedeutet gar nichts. Es ist üblich, entweder blau oder schwarz. Der Inhalt hat gar keinen Unterschied. Alle kontaminierte radioaktive Müll. Wissen Sie, was das ist? Das sind Tanks, riesengroße Behälter von kontaminiertem Wasser. Das ist im Gelände noch von Fukushima Atomkraftwerk. Ich zeige es Ihnen nur Größenordnung, wie groß diese Tanks sind. Sie sehen hier ganz kleine weiße Ecken. Sehen Sie diese weiße? Das sind die Menschen. Das sind die Menschen, diese ganz kleine hier. Oder hier, ja? Das sind die Menschen. Also Sie sehen, wie groß diese Behälter sind. Das sind gigantische. Und der Hersteller von diesen Wassertanks sagt, 4 Jahre Garantie. 4 Jahre ist schon weg. Und überall die Risse. Überall Ungeschichtigkeiten. Wer repariert? Die ganz armen Arbeiter, die nicht so große Schutzbekleidung bekommen, wie dieser Abe, der Feigling, der unser Minister, Premierminister. Also die ganz einfachen Arbeiter, die dorthin geschickt werden vom japanischen Mafias, die Yakuza. Und die müssen diese Dreckarbeit machen, Undichtigkeit reparieren und so weiter. Ist es kein Verbrechen? Ich frage mich immer wieder. Wissen Sie, das sind die Hütten, in denen die Flüchtlinge wohnen, die direkt in dieser Gefahrzone gewohnt haben, vor der Katastrophe. Und nun, nach der Katastrophe, mussten diese Leute sozusagen innerhalb von diesen 20-Kilometer-Zonen, sie mussten natürlich evakuiert werden. Und die sind alle evakuiert und die wohnen in solchen Hütten. Sind noch nicht mal Bademöglichkeit drinnen. Wohnen heute noch. Diese Leute, die hier drinnen wohnen, sie haben vor der Katastrophe, also meistens sind Bauerfamilien, traditionell aus vielen, vielen Vorfahren immer wieder ihre eigenen Häuser, Grundstücke
gepflegt und gelebt in größeren Häusern. Und sie mussten heute in solchen Hütten wohnen. Das sind die drei Frauen, die ich interviewt habe, die in diesen Hütten gewohnt haben. Sie wohnen wohl wahrscheinlich heute noch. Auf meine Frage, sind Sie nicht wütend auf eure Regierung? Dann haben diese drei Frauen mir gesagt, sie sind unschuldig. Die Natur hat verursacht diese Katastrophe. Da war ich sprachlos. Überhaupt nicht der Fall. Diese Katastrophe war eindeutig aus dieser verantwortungslosen Operation dieses Unternehmens und der Regierung Japans entstanden. Nämlich, es ist so, jedes kleine Kind bei uns in Japan weiß ja selbst, weil diese kleinen Schulkinder in Japan auch jedes Jahr regelmäßig in ihren Schulen sogar Training bekommen. Das heißt also, jetzt kommt, der Lehrer sagt, jetzt kommt Erdbeben, dann die kleinen Kinder schlüpfen sozusagen ganz schnell unter die Tische. Diese Übung machen ja alle japanischen Schulkinder. Also wohl die kleinen japanischen Kinder wissen doch auch, in unserem erdbebenreichen Land in jedem Augenblick ein großes Erdbeben kommen können. Also diese klugen Männer in TEPCO oder die klugen Männer im japanischen Ministerium hätten doch längst gewusst, dass in Japan jederzeit ein großes Erdbeben kommen kann. Das heißt also, für Japan ist ohnehin Atomkraftwerk zu bauen, ist Irrsinn. Das hätten sie natürlich gewusst. Ich kann mich auch so gut erinnern an das Wort von einigen Verantwortung führenden Männern von TEPCO. Diese Männer haben kurz nach der Katastrophe sich vor der Presse gestellt. Und was haben die Männer gesagt? Ich werde nie vergessen. Diese Männer haben unverschämterweise gesagt Folgendes: Wir sind nicht schuldig, tut mir leid. Diese große Katastrophe kam durchs Erdbeben. Dieses Erdbeben war so groß und dieses Erdbeben war über unsere Vorstellung. So war das. Was für ein Unsinn! Diese Männer haben ja schon längst wissen müssen, dass gerade so ein großes Erdbeben jederzeit bei uns in Japan kommen kann. Auch geschichtlich. Geschichtlich kann man zurückprüfen. Das ist nicht das erste Mal, dieses große Erdbeben bei uns in Japan, sondern vor ein paar hundert Jahren hatten wir auch ähnliche Erdbeben in den ähnlichen Größenordnungen. Also, das ist typisch, diese gutmütigen Japanerinnen, die sind leider aus der falschen Seite der japanischen Mentalität. Ich kann nicht anders ausdrücken. Sogar die Kinder werden auch missbraucht. Das ist ein kleiner Junge, den habe ich fotografiert im Jahr 2013. Dieser Kind trägt ja vom Hals einen sogenannten Dosimeter. dieses Dosimeter tragen ja die Kinder in Fukushima, werden regelmäßig gesammelt. Die Daten gehen an die Landesregierung, von Landesregierung sicherlich an Zentralregierung und von Zentralregierung wahrscheinlich letztendlich sie diese ganzen gesammelten Daten landen. Wissen Sie wo? Bei IAEA in Wien. Gewissermaßen werden sogar unsere Kinder in Fukushima auch noch als Versuchskaninchen missbraucht. Und dennoch protestieren die meisten japanischen Bürger gar nicht. Sie schweigen. Woher kommt denn diese komische japanische Mentalität? Ich bin zwar selber Japaner, aber ich schüttle meinen Kopf manchmal. Die japanischen Naturverhältnisse zwangen das Inselvolk seit uralter Zeit zu einer Mentalität, kollektives Interesse gehe stets dem Individuellen vor. Das stimmt. Diese ohnehin vorhandene Mentalität wurde von dem ersten Shogun der Tokugawa-Dynastie, diese Tokugawa-Zeit dauerte von 1603 bis 1867, also mehr als 260 Jahre. Zwecks der Verewigung seiner Macht über ganz Japan ausgenutzt, nämlich das japanische Volk zu einer der Macht stets bedingungslos gehorsamen Volksmentalität zu züchten. Und zwar durch die sehr gezielte, systematische und über das ganze Japan ausgestreckte, intensive Gehirnwäsche im Namen der japanischen Tugend der Gehorsamkeit. Meshihoko heißt es. Meshihoko heißt, sich selbst opfern zum Interesse der Öffentlichkeit, so heißt es. Genauer gesagt, zum Interesse des Machthabers. Diese während der ganzen Zeit unter der Macht der Tokugawa-Shogun-Dynastie, genauer gesagt 264 Jahre gedauerte psychologische Versklavung hat seither das japanische Volk leicht steuerbar, erpressbar und unterwürfig gemacht. Daher nutzen die japanischen Staatsführungen stets diese gezüchtete Volksmentalität rigoros zu ihrem Interesse aus. Typisches Beispiel Kamikaze. Und diesmal natürlich wieder auf Fukushima. Erinnern Sie sich an ein paar Bilder, die geschickt worden sind nach Europa in europäischen Fernsehsendungen, wie brav die japanischen Bürger kurz nach diesem Erdbeben an langen, langen Schlangen gestanden sind, mit dem Wasser, Wasserbehälter? Kanne oder wie? Kanister, genau. Mit Wasserkanister. Ich war selbst auch sprachlos, wie brav die japanischen Bürger reagieren. Das kann ich aber nicht mehr als das Wort brav bezeichnen, sondern das ist eine typische Erscheinung dieser japanischen sklavenhaften Mentalität. Ich kann nicht anders ausdrücken. Und das ist typisch der Fall. Auch Fukushima ist im nördlichen Teil Japans. Und interessanterweise die Japaner, die im Norden leben, auch Fukushima ist ein Teil davon. Die sind besonders ausgeprägt mit dieser Mentalität. Die Menschen in Osaka, in Westjapan, die sind mehr
würde sagen, individuell. Das ist auch von der Geschichte her so. Sie hatten ja auch mehr Kontakte nach Ausland, sie waren individueller. Aber die Japaner, die in Nordjapan wohnen, die sind noch konservativer und ausgeprägter mit der Mentalität. Was bringt diese Mentalität als Folge heute? Ganz einfach. Diese Partei, die bei uns in Japan immer wieder diese gefährliche Atompolitik vorangetrieben hat und gesagt hat, auch kurz nach der Katastrophe Fukushima, kurz danach, hat diese japanische Partei immer noch gesagt, es ist nicht so gefährlich und wir werden unsere Atomkraftwerke weiter vorantreiben. So hat diese Partei gesagt und der Chef dieser Partei, dieser Abe, der ist heute Premierminister. Das japanische Volk hat ihn gewählt. Und auch interessanterweise, diese Partei wurde vor allem in der lokalen Wahl in Fukushima mit Mehrheit gewählt. Die stärkste Partei heute noch in Fukushima. Und als ich einen Mann fragte, der ist nämlich namens Idogawa, der ist ein früher Bürgermeister von Stabacho, wo dieses Atomkraftwerk stand. Und er war als Bürgermeister vor der Katastrophe für die Atompolitik Japans. Und danach, nach dieser Katastrophe, er hat sich offen geäußert, ich habe Fehler gemacht. Die Atompolitik soll verschwinden in Japan und er hat, was hat er gemacht, was hat passiert mit ihm? Er wurde sofort gefeuert. Und er wohnt jetzt nördlich außerhalb von Tokio und ich habe kurz vor meiner diesmaligen Reise mit ihm gesprochen. Und ich habe eben auf diese Frage ihm gestellt, wie er meint, diese Mentalität. Dann hat er Folgendes gesagt. Wenn er auch versucht, diese Partei darf nicht gewählt werden in Fukushima, dann sagen die meisten zu ihm zurück, ein alter Bürgermeister, diese Partei ist doch die größte, mächtigste Partei Japans. Also besser folgen wir dieser Partei. Das ist die Antwort. Interessant, ne?
Verstehe ich auch nicht.
Das habe ich gestern auch nicht verstanden.
Das sind die einfachen Leute, die sonst nicht wählen gehen.
Mit einfachen, ja, aber kriegen die denn nicht mit, was drumherum passiert?
Nö, die kriegen das nicht mit.
Es ist aber so, dass diese ganzen Probleme, die wir heute haben mit der Fukushima-Katastrophe, das ist aber nicht nur japanisches Problem, wie gesagt. Wir haben festgestellt, dass die japanische Regierung sehr eng zusammenarbeitet mit der amerikanischen Regierung, auch mit IAEA. Und Sie wissen vielleicht, dass diese Organisation IAEA nichts anderes ist als die Interessenvertretung von der internationalen Atommafias. Diese IAEA-Organisation ist damals gegründet sozusagen von dem Eisenhower, Präsidenten von United States of America, und diese Organisation IAEA ist deswegen gegründet, um eben WHO, das heißt WHO, diese Gesundheitsorganisation vom UNO zu entmachten. Im Punkt, in dem Thema, solange es sich um das Thema Atomwaffen oder Atomkraftwerke geht, dann soll die Gesundheitsministerium vom UNO Finger weghalten. Warum? Das ist ganz einfach. Damals schon die United States of America hat große Angst gehabt, denn damals wussten die Wissenschaftler in den USA, die Atomwaffen entwickelt haben. Bevor sie also Atombomben abgeworfen haben über Hiroshima und Nagasaki, diese amerikanischen Wissenschaftler, die Atombomben entwickelt haben, sie wussten im Grunde genommen ganz, ganz genau, wie diese radioaktive Strahlung gefährlich werden können auf die Gesundheit der Menschen. Das wussten die. Und dennoch wollten sie unbedingt Atomwaffen herstellen und anschließend natürlich auch nochmal doppeltes Geschäft machen mit Atomkraftwerken. Warum? Weil sie natürlich mit dieser Atomtechnik großes Geschäft machen wollten. Und das machen sie heute noch. Aber sie haben große Angst, wie gesagt, dass diese Atomtechnik kritisiert wird als die gefährliche, verantwortungslose Technik. Wer könnte sowas machen? Diese Gesundheitsorganisation von UNO. Diese Gesundheitsorganisation von UNO ist normalerweise neutral, müsste normalerweise neutral sein. Und deswegen müsste diese Gesundheitsorganisation von UNO diese gefährliche Seite der Atomtechnik eigentlich in aller Öffentlichkeit in der Welt klar machen. Und wenn sie klar macht, dann natürlich ist die Position von Atommafias gefährdet. Deswegen wollen alle Atommächte und Atomindustrien, die dickes Geld verdienen, sie wollten sozusagen all solche potenziell gefährliche Organisationen blockieren und dafür wollten sie diese IAEA als einzige sozusagen bevollmächtigte Organisation hinstellen, die praktisch in der ganzen Welt Atomtechnik weiter vertreiben soll. Und so ist die Lage, die wir heute in der ganzen Welt haben. Wir haben ja nur die Möglichkeit, grenzenlos weltweit gegen diese ganze Organisation von Atommafias zu kämpfen. Es ist auch natürlich, man muss natürlich diese ganze Geschichte mit Atomwaffen, mit Atomkraftwerken historisch betrachten. Nur dadurch sieht man gewisse Zusammenhänge ganz deutlich. Nämlich damals, Anfang von 1940er Jahren, hat USA in aller Eile versucht, Atombomben zu entwickeln. Sie wussten ja, dass dass Deutschland, Japaner auch dran emsig arbeiteten. Deswegen hat USA versucht, möglichst schnell zu entwickeln, unter dem sogenannten Manhattan Project. Das haben sie natürlich geschafft, weil sie sehr viel Geld haben dafür, das voranzutreiben. Und wie gesagt, nachdem die Atombomben entwickelt haben, haben vor allem diese Wissenschaftler genau gewusst, wie gefährlich diese radioaktive Strahlung ist, wie gefährlich Atom Bomben werden können, wie gefährlich die Atomtechnik werden kann, für die normalerweise alle Wissenschaftler überhaupt keine Verantwortung tragen können. Wenn etwas passiert, wie gesagt, dann können sie ja gar nicht diese Schäden im kleineren Rahmen, im begrenzten Rahmen schützen. Das ist nicht möglich bei Atomtechnik. Und deswegen. Aber wieso haben sie trotzdem immer weiter gemacht, ist so ganz klar. Weil es gibt kein besseres Geschäft als Atomtechnik. Wissen Sie warum? Man sieht ja auch in Japan der Fall. TIPCO, das ist ein Stromunternehmen. Und normalerweise, wenn dieser Unfall, normalerweise ist es ja so, wenn ein Unfall passiert, dann haftet jede Herstellerfirma, heute auch, aus ihren Atomkraftwerken. Und wenn da etwas passiert, dann brauchen sie ja gar keine Schäden zu zahlen. Alles zahlt aus den Steuerkassen. Das heißt also, diese Firma TIPCO, die eigentlich volle hundertprozentige Verantwortung tragen muss, die braucht ja gar keine Verantwortung zu tragen. Nur im kleinen Rahmen, aber sonst, alles wird bezahlt von der Regierung, mit anderen Worten, alles bezahlt von den Steuern, also von dem Geld des Volkes. Also, sie haben gar keine Angst, wenn sie auch Fehler machen mit ihren eigenen Atomkraftwerken, weil sie genau wissen, wir brauchen gar nicht die Schäden zu zahlen. Und wenn sie auch schlecht bewirtschaften, macht nichts. Denn solange es sich hier um Atomkraftwerke handelt, dann garantiert die japanische Regierung 5% Profit. Also besseres Geschäft gibt es doch wohl gar nicht. Und das ist nicht nur der Fall in Japan. In Frankreich sieht es ja fast genauso aus. Also letztendlich vom Uranabbau bis Müll, Atommüll, Entlagerung oder Entsorgung. Alles komplettes Geschäft, profitables Geschäft für diese Leute. Also besseres Geschäft gibt es doch gar nicht. Und deswegen wollten die US-Amerikaner auch dieses diese Atomgeschichte immer weiter vorantreiben. Und die Opfer waren ja immer die ahnungslosen Bürger. Die US-Amerikaner haben ja genau gewusst, schon vor Sommer 1945, also bevor sie Atombomben abgeworfen haben, hatten sie genau gewusst, Japan hatte gar keine Möglichkeit zu gewinnen, den Krieg zu gewinnen. Das ganze Land Japan war schon total kaputt. Wieso haben sie dennoch nötig gehabt, diese Atombomben sogar zweimal explodieren zu lassen? Einfach nur, das war die beste Chance für die Amerikaner. Denn normalerweise in der friedlichen Zeit hätten sie kaum Möglichkeit zu experimentieren mit den Atombomben. Damals war noch das Verhältnis zwischen Japan und Amerika im Kriegszustand. Und dann haben die Amerikaner natürlich Möglichkeit gehabt, diese Chance auszunutzen und zwei Zivilstädte zu bombardieren. Und dabei in aller Welt zu zeigen, wie gefährlich, wie gewaltig ist die Zerstörungskraft der Atombomben sind. Und wer besitzt diese mordsgefährliche Waffe damals? Nur USA. Kurz hinterher kamen die Russen. Die haben ja auch letztendlich Atomwaffen so weit gebracht, selber zu produzieren. Aber zuerst, als die Amerikaner noch Hiroshima und Nagasaki bombardierten, da waren nur die Amerikaner, die Atomwaffen hatten, Bomben hatten. Also die Amerikaner wollten in aller Welt zeigen, wir sind das stärkste Land mit den stärksten Waffen. Die haben nur die US-Amerikaner. Das wollten sie zeigen und deswegen wollten sie als gute Chance ausnutzen, zu experimentieren, in der ganzen Welt zu zeigen und dafür, wie viele Leute sind als Opfer gestorben. Hiroshima und Nagasaki. Das waren hunderte, tausende Menschen. Damals galt auch in der Schweiz, Genève, ein klares internationales Abkommen, dass Zivilbevölkerung nicht ohne weiteres angegriffen werden durften. Das haben die Amerikaner aber dennoch gemacht, sogar gerne. Und ich habe noch nie gehört, bis jetzt, ein Stückchen Entschuldigung. Noch niemals gehört. Und die Amerikaner haben ja nach dieser Bombardierung Hiroshima und Nagasaki ein gewisser General MacArthur, der kam nach Japan und gesagt, die Bürger, die verstrahlten Bürger in Hiroshima und Nagasaki ist unser Besitz für weitere Experimentierung. Das war so die Anordnung, die MacArthur gemacht hat. Aber er war so schlau, er hat diese Anordnung nur mündlich gemacht, weil er wohl Angst hatte, dass später, dass er kritisiert wird, moralisch kritisiert wird. Wahrscheinlich, das hat er nicht gewagt, aber mündlich gemacht. Und 67 Mal haben die Amerikaner diese Atombombentest gemacht, dabei diese riesengroße Wasserstoffbomben-Explosion in Bikini bei Korallengebiet. Da sind ungefähr 1000 Fischerboote verstrahlt worden, aber auch diese Inselbewohner im Pazifik sind verstrahlt. Und all das ist immer noch nicht ganz veröffentlicht. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich habe noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich muss letztendlich langsam zum Schluss kommen. Was ich sagen möchte, in aller Deutlichkeit, aus meiner tiefsten Überzeugung, Atomwaffen und Atomkraftwerke, die sind Verbrechen. Nichts anders. Nichts anders. Aber diese Leute, die mit Atomwaffen und Atomkraftwerken immer weiter so machen, die sind leider heute so stark, weltweit, international, so stark, sie haben Bündnis gegründet, sie haben Geld, sie haben Macht, alles haben die. Wenn wir Bürger, je einzeln in Ländern versuchen zu kämpfen ein bisschen auf den Straßen und auch sonst wo und sonst wie, gar keine Hoffnung gegen diese Großmächte. Das heißt, erst nur möglich, wirklich erst nur möglich, wenn alle Bürger weltweit zum klaren Bewusstsein kommen, dass wir täglich bedroht werden von größeren Katastrophen, dass wir bewusst werden dieser Gefahr und dass wir deswegen wirklich notwendig halten, so schnell wie möglich über die Grenzen hinaus weltweit alle Bürger versuchen, gemeinsam gegen diese Atommafia zu kämpfen. In welcher Weise, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und das ist der einzige Weg ist, um uns zu retten, nicht nur um uns, sondern um unsere Kinder, unschuldige Kinder. Und um unseren Planeten zu schützen. Auf unserem Planeten leben nicht nur diese egoistischen Menschen, sondern auf unserem Planeten leben viele, viele andere Lebewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielen herzlichen Dank.